Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin, moin, Joshua.
Hi, Philip, und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserer heutigen 33. Episode, die wir letztes Mal angekündigt hatten, als wir Markus Heitz zu Gast hatten. Jetzt gab es eine ganz kleine Änderung, weil Dominik A. Meyer hat leider kurzfristig abgesagt. Aber das ist gar nicht schlimm, denn wir haben unseren 1000-Sasser Ivan Erdloff dafür bekommen. Deswegen sind wir auch gar nicht traurig. Hallo, Ivan.
Ja, hallo. Freut mich, wieder mal dabei zu sein.
Ja, heute mal ein ganz anderes Thema. UFOs hatte ich lange gar nicht auf dem Schirm. Wir haben ja so eine Liste, die immer größer wird, aber die wir versuchen abzubauen mit Themen, die uns interessieren. Und UFOs waren da gar nicht drauf erst. Ursprünglich, weil wir eigentlich gar nicht so die Aluhutträger sind, und mittlerweile ist es dann doch drauf, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht mehr so ein Nischen-Aluhut-Thema. Das ist mittlerweile in der Mitte auch der Medienberichterstattung angekommen, und mein Interesse kam im Prinzip vor ein paar Wochen, als mir das erste Mal aufgefallen ist, dass sich die Berichterstattung wirklich geändert hat. Also es ist nicht mehr davon die Rede, dass irgendwie ein Querkopf verquere Verschwörungstheorien erzählt. Also so ein bisschen die Akte X-Nummer. Also die meisten von uns sind wahrscheinlich mit UFOs über Akte X in Berührung gekommen. Und da war das ja dieses große Government-Conspiracy und alle sind gegen dich als Normalbürger. Und jetzt habe ich gemerkt, als der Whistleblower Grush nach vorne gekommen ist, da gehen wir dann noch im Detail wahrscheinlich drauf ein. Und da habe ich gemerkt, dass der Guardian zum Beispiel oder die New York Times und auch der Spiegel bei uns nicht mehr dieses Narrativ hatten, okay, irgendein Spinner hat irgendwas erzählt, sondern sich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Und da war eher so der Tenor, okay, da könnte was dran sein, jetzt müssen wir mal abwarten, was das so ergibt. Wie ist denn dein Zugang zu dem Thema zustande gekommen und wie bewertest du so die aktuelle UFO-Lage, um vielleicht unseren Zuhörern mal so einen Überblick zu geben?
Boah. Ich bin zu UFOs gekommen über Akte X. Gut geraten. Ich
war richtig.
Ja, irgendwann in den 90ern, als die Premiere über die österreichischen Bildschirme flimmerte. Nein, das war Pro7, das war deutsches Fernsehen. Wir hatten eine Satellitenschüssel auf dem Dach, einer der wenigen Haushalte im Bergdorf in Österreich. Ja, natürlich ganz großes Thema, aber ich habe mich auch später zuerst als Journalist und dann als Entwickler von sehr trashigen Videospielen und Schreiber von entsprechenden Treatments für Videospiele auch damit auseinandergesetzt. Du hast da eine sehr spannende Aufzählung an Medien gebracht, weil in einem Punkt muss ich dich korrigieren. Für den Guardian war es nicht das erste Mal, dass sie jetzt seriös abseits von Verschwörung, Aluhut und so weiter darüber berichtet haben. Warum? Der Guardian ist ein britisches Medium. Und die britischen Behörden haben schon einige Jahre zuvor quasi ihre UFO-Akten outgesourced und der Forschergemeinde übergeben. Anders formuliert, sie haben es einfach irgendwo hochgeladen und gesagt, ja, wir investieren kein Geld mehr, das ist jetzt euer Problem, wenn ihr wollt. Aber sie haben das eindeutig gemacht mit der Aussage, das Phänomen ist real, wir haben keine Erklärung, aber wir glauben nicht, dass es unsere Sicherheit beeinträchtigt. Deswegen wird das Militär keinen Cent mehr ausgeben und jeder kann sich jetzt unsere Daten runterladen und selber weiterforschen, ist uns scheißegal. Und der Guardian hat das damals schon aufgepickt, hat nicht einmal Schlagzeilen gemacht. Das war so eine typische Seite 2 News, hübsch aufbereitet, aber nicht, wie du erwarten würdest, so, oh mein Gott, unsere Regierung gibt zu, die UFOs sind real. Na, das war nur so, oh, das ist eine tolle Gelegenheit für Privatforscher in aller Welt, bla 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 bla. Und dann war schon gedacht so, okay, ja, spannend. Dann hat es ja, ich glaube, das war voriges Jahr oder sogar schon vor 2 Jahren, hat es ja dieses freigegebene, wirklich freigegebene Video gegeben mit Amt und Siegel und Echtheitszertifikat des amerikanischen Militärs, was auch immer das bedeutet. Aber sie haben jedenfalls gesagt, ja, das ist authentisches Material, wenn irgendjemand uns helfen kann, aufzuklären, was wir hier sehen auf dem Video, bitte kommt vorwärts. Und das war interessant, weil das hat es auf CNN geschafft, auch mit diesem seriösen Rahmen drumherum, aber unter ferner liefen. Das war so der 15. Nachpräsidentschaftsskandal von Donald Trump und wie viele Akten hat er irgendwo in seinem Golfkurs verbuddelt oder irgend so ein Scheiß war 10-mal wichtiger wie, hey, das Militär hat ein UFO-Video und will eure Meinung dazu hören, was halt schon ja, ziemlich, ziemlich interessant ist. Also man fragt sich da und ich bin ja normalerweise immer skeptisch, wenn jemand das Wort Mainstream-Medien verwendet, weil das kommt normalerweise wirklich aus der tiefsten Schwurbler-Ecke von Impfgegner bis weitaus dubioseren Menschen. Aber man fragt sich dann wirklich so, Alter, was für Prioritäten haben die bitte im Kontext? Und jetzt, wie sprichst du denn aus? Grush?
Grush.
Ja, okay. Das war interessant, weil es ist ein bisschen, es ist schon prominenter präsentiert worden. Es hat sogar 2 oder 3 Artikel gegeben. Es hat dann das Follow-up-Interview mit seinem ehemaligen Vorgesetzten gegeben, der gesagt hat, ja, ja, der Typ hat seine Sinne beieinander, war ein vorbildlicher Mitarbeiter, alles okay. Und du würdest erwarten, dass das zumindest 2 Wochen lang Headlines sind. So, oh mein Gott, wir haben UFOs und wir haben Aliens irgendwo im Eisfach. Und in Wirklichkeit ist es auch nur eine, wenn auch größer aufbereitete News von vielen. So, die Frage
dazu
ist, warum?
Vielleicht ganz kurz eingeschoben für die Zuhörer als Kontext. Also es gibt einen Informant, David Grush heißt er, der war in einer UFO bzw. UAP Task Force und hat quasi als Geheimdienstattaché daran mitgewirkt, um aufzuklären, was die verschiedenen Militärbereiche des Pentagons darüber wissen, was es für Informationen gibt. Und es gab vor, ich glaube, 2 Jahren diesen Whistleblower Act als neues Gesetz in den USA, dass Whistleblower geschützt sind unter bestimmten Voraussetzungen. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass die Vorwürfe, die sie vorbringen, eine gewisse Kredibilität haben. Also, dass nicht jeder irgendeinen Scheiß erzählen kann, sondern es wird geprüft, gesagt, okay, da könnte was dran sein, dann ist man geschützt. Grush, also ein ehemaliger Kriegsveteran, hochdekoriert, gute Reputation, hat über 400 Dokumente übergeben an den Kongress und hat gesagt, er hat Informationen darüber, dass die USA über außerirdische Materialien und Flugobjekte verfügen und wahrscheinlich auch außerirdische Wesen, die er allerdings nicht selbst gesehen hat, aber er hat in seiner Funktion als Taskforce-Mitarbeiter hat er Dokumente gesehen und mit Leuten gesprochen und ist sich sicher, da ist was dran, hat das übergeben, wurde dann geschützt und hat nochmal unter Eid ausgesagt, dass alles, was er da vorbringt, korrekt ist. Und da gab es auch in der Geheimdienst-Community gar nicht so richtig einen Backlash zu dem, was er gesagt hat, sondern es wurden eigentlich von den Medien, und ich glaube, das erste Interview war sogar ein australischer Sender mit ihm, wurde sogar gecheckt, okay, wir sprechen mit den Leuten, die mal mit ihm gearbeitet haben, die seine Vorgesetzten waren, und die haben alle gesagt, yo, wie du schon sagtest, der hat seine Sinne beieinander. Also das ist der Hintergrund mit dem David Grush.
Ja. Das ist, und das ist halt eine ganz interessante Konstellation, die wir jetzt haben. So, wie gesagt, ich war ein Jugendlicher zu Akt X-Zeiten. Ich habe das Poster I Want to Believe bei mir im Zimmer hängen gehabt, großer Fan. Und ich wollte immer glauben und habe mir dann alle möglichen Verschwörungstheorien reingezogen. Nazi-UFOs ziehen sich durch alle meine Spiele durch, weil das ist einfach ein so lächerlich glorreiches Thema. Das muss man
ausbeuten. Reichsflugscheiben.
Reichsflugscheiben. Vril 7 bis Haunebu 2. aber in diesem Fall ist es halt, ich habe da einen gewissen inneren Konflikt. Nach, keine Ahnung, 7 Jahren Science-Fiction-Autor, und man glaubt es nicht, sogar ich recherchiere gelegentlich, auch wenn ich von Hard-Science-Fiction so weit entfernt bin wie von Ballerina-Tanzen. Du kommst immer wieder an, du stößt gegen die gleiche Mauer, die sich jetzt auch Geheimdienste und Wissenschaftler und so weiter vor Augen führen müssen, wenn es wirklich Alien-Raumschiffe sind. Wo kommen die her? Wie haben sie, und das ist der Knackpunkt, wie haben sie die Distanzen überwunden? Also ich habe keine Antwort auf diese Frage, und ohne diese Frage zu beantworten, wird es sehr, sehr schwierig, weil die nächste habitable Welt, wo sind wir jetzt? Sind wir bei 4,7 Lichtjahre mit ganz viel Schwein? dass die nächste habitable Welt entfernt ist und die zeigt keine Anzeichen von Industrialisierung oder Spikes in der Atmosphäre oder sonst irgendwas. Aber selbst wenn wir sagen, Best-Case-Szenario, 4,7 Lichtjahre entfernt ist eine Zivilisation und die bewegt sich, sagen wir mal, mit hochentwickelter relativistischer Technologie, dann ist es trotzdem ein Jahrhundertausflug, mal bei der Erde vorbeizuschauen und dann ausgerechnet in Nevada abzustürzen oder sonst irgendwas. Also ich will immer noch glauben und ich glaube definitiv, dass an Grasch seinen Aussagen sehr viel dran ist. Mein Wissenschaftlerhirn weigert sich, das als Fakt anzusehen. Ich glaube, das ist im Moment mein Ist-Zustand.
Das ist, glaube ich, auch das, was mich am skeptischsten macht, ist unser aktuelles Verständnis der Physik. Es gibt natürlich immer das Gegenargument, was ich auch nachvollziehen kann, dass es viel geben kann, was wir noch nicht wissen, also an physikalischen Gesetzmäßigkeiten, an Technologien, die vielleicht möglich sind. Also ich erinnere mich an diesen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, 2016 war das, als sie an Antarktis dieses Neutrino aufgefangen haben, was in die falsche Richtung geflogen ist.
Ja.
Ist bis heute ein Rätsel. Also man weiß, es ist ein Fakt. Das ist mehrfach jetzt gemessen worden und die Daten wurden überprüft. Ist eigentlich unmöglich, physikalisch. Ja. Und dann denke ich auch manchmal so ein bisschen an den Beginn der Quantentheorie, die ja selbst Einstein als Quatsch abgetan hat mit seinem spukhafte Fernwirkung und hat sich darüber lustig gemacht. Wer weiß, was Aliens wissen könnten, was wir nicht wissen. Gleichzeitig, kleine Anekdote noch, ich war ja vor kurzem auf Mallorca mit internationalen Autoren zusammen und einige davon waren beim US-Militär, einer beim Militärgeheimdienst, zwei andere waren Offiziere, unter anderem bei den Marines. Und da war ich ganz überrascht, weil ich habe die alle gefragt nach diesem Informanten. Und es gab ja noch dieses TikTok-Video, da müssen wir auch noch drüber sprechen später. Die alle der Meinung waren, ja, sie sind sich sicher, dass das US-Militär Sachen zurückhält. Dass da Dinge bekannt sind, die sie nicht teilen mit der Öffentlichkeit. Und die haben auch die ganzen Daten sich angeguckt, also die Videos, die es gibt, und haben gesagt, ja, sie glauben auf jeden Fall den Piloten. Weil das sind halt die, denen sie sowieso trauen, das sind so ein bisschen die Superstars on Deck. Und die würden den Teufel tun, ihre Karriere zu riskieren und sowas zu sagen. Ja, da war ich ganz erstaunt, dass da also keine große Skeptis ist, so wie, ja, nee, das ist alles Quatsch oder so, sondern die meinten eher, ja, da wird noch was auf uns zukommen.
Was ich mich dabei immer frage, ist, Piloten hast du gerade angesprochen und die erste fliegende Untertasse irgendwie, ich glaube 1947 oder so, es war ja auch ein amerikanischer Pilot, der sozusagen da die erste Meldung gemacht hat. Ist das nur in meiner Wahrnehmung ein primär amerikanisches Phänomen? Ich meine, Ivan hat gerade schon angesprochen, die Briten haben was veröffentlicht und in den Dokumenten, die Amis haben, steht auch drin, auch andere Nationen haben so Sichtungen, aber es ist nirgends so ein großes Thema geworden, auch wenn es als Thema insgesamt viel kleiner ist, als wir alle ja jetzt erwartet hätten. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Was ist denn in Australien zum Beispiel? Wie viele UFOs werden da gesichtet? Und was ist das da auch ein reines Militärding, so wie in Amiland?
Okay, man muss das... Also Australien ist sicher jetzt kein Hotspot, hat aber seinen Fair Share of UFO-Sichtungen. Andererseits muss man sagen, Australien ist scheiß groß und scheiß dünn besiedelt. Also da kann ein Soziologiestudent von Proxima Centauri, der die Menschheit erforschen will, tagelang herumfliegen, ohne dass ihn bis auf ein paar Kängurus, Kamele und den einen anderen besoffenen Outback-Farmer niemand sieht. Also es ist... Was ich viel spannender finde, und das war sowohl in den britischen Akten als auch, ich glaube, beim Grosch-Bericht ist das auch durchgeklungen, ist, dass diese Phänomene, bezeichnen wir sie mal als Phänomene, ein auffälliges Interesse an Militäreinrichtungen zeigen. Und also sie verhalten sich wie Aufklärer. Ich sage nicht Invasion oder Militärstreitmacht, aber definitiv Informationsbeschaffung. Und es gibt ja in Australien diese gigantische Radaranlage, die quasi von den USA geleased ist auf, keine Ahnung, Lebenszeit der USA plus eins. Und auch dort hat es solche Phänomene gegeben. Also es ist ein Thema in Australien, in Sydney Harbour habe ich glaube ich noch keine UFO-Sichtungen gehört, aber wie gesagt, in der Nähe von Militäreinrichtungen sind UFOs gesichtet worden, ja. Und auch hier, die Australian Royal Air Force hat auch Piloten, die sehr viel zu verlieren haben, die unter Eid ausgesagt haben, Phänomene gesichtet zu haben, ja.
Ah ja, okay. Tja, fällt ja in die gleiche Liga dann.
Ja. Dazu passt auch ein anderer Pilot, der hieß Ryan Graves. Der war auch bei Joe Rogan im Podcast, ist dadurch ganz bekannt geworden. Das ist, glaube ich, schon 15 Jahre oder so her, dass der den ersten Bericht verfasst hat. Der hat an der US-Ostküste eine ganze Schwadron geleitet, also 12 Jagdflugzeuge mit insgesamt 330 Soldaten unter seinem Kommando. Und der hat davon berichtet, dass beinahe täglich Piloten UFOs gesichtet haben in einem militärischen Sperrgebiet über dem Ozean nahe der Küste. Und das ist genau der Trainingsbereich der US Navy. Und da haben auch mehrere Mitarbeiter vom Radar auf den Schiffen ausgesagt, dass sie die regelmäßig sehen. Und der hat nämlich auch genau das gesagt, die sind halt meistens in der Nähe von Militäreinrichtungen. Und dass viele der Aufnahmen vom Militär stammen, liegt halt auch einfach daran, dass die Aufnahmen als besonders glaubwürdig gelten. Also es sind ja dann Instrumente, die genau dafür da sind, schnell fliegende Objekte aufzunehmen, wo auch dafür gebürgt werden kann, dass daran nichts irgendwie modifiziert wurde oder sowas. Das sind
was ich da sehr interessant finde, wenn wir jetzt von den Piloten sprechen und dem Militärpersonal, es gibt da dieses übereinstimmende Muster, warum sie stutzig geworden sind oder warum sie Alarm geschlagen haben oder es weitergemeldet haben, das waren die Flugmanöver. Also wirklich einen 90-Grad-Winkel bei ihrer Geschwindigkeit fliegen. Und das ist etwas, das deckt sich in allen Sichtungen weltweit, die von Militärpersonal zu Protokoll gegeben wurden. Und da sind wir dann physikalisch in sehr interessanten Gebieten, wenn du fähig bist, quasi bei Mach 2 90 Grad abzubiegen ohne irgendwas.
Aber dann würde ich ja an der Stelle mal die Frage in den Raum stellen, wir lassen jetzt ja schon anklingen, oder auch du, Ivan, hast das eben schon anklingen lassen, die Sache mit, wenn das Außerirdische sind, ne, die müssen eine ganz schöne Strecke zurückgelegt haben, aber und wir alle drei sind durch Akte X und I Want to Believe geprägt. Es heißt ja aber UFO oder jetzt UAP, glaube ich, sagt man jetzt, ne? Ich weiß nicht, es gibt ja auch durchaus die Option, dass es was anderes als Aliens sind, oder? Wie seht ihr das?
Ja, okay, Das sind wir wieder bei den Nazi-UFOs.
Also, es ist. Okay, das wäre fast die gleiche Kategorie für mich.
Ich muss jetzt etwas ausholen. Ich nehme mal an, der Begriff Nick Cook ist euch bekannt. Der Hunt for Zero Point. Nick Cook war ein Redakteur von Jane's Aviation, Jane's Defense, was eigentlich das Standardmagazin für Militärtechnologie ist und Luftfahrt- und Raumfahrttechnologie. Sehr angesehen, ist quasi der journalistische Goldstandard in diesem Bereich, hat sich karenzieren lassen, weil er Blackbox-Projekte des US-Militärs erforschen wollte. Also hat quasi ein Sabbatical bezahlt bekommen und ein Spesenkonto und hat sich auf die Suche gemacht nach den schwarzen Budgets. Der Auslöser war, wo ist das Geld hergekommen, um den Tarnkappenbomber zu entwickeln? Weil das war, bis er präsentiert wurde, gab es keinen Budgetposten, der irgendwo öffentlich ersichtlich war, aus dem man ableiten hätte können. Ah, hier sind 55 Milliarden R&D verschwunden, interessant. Oder 550, keine Ahnung, wie groß die Hausnummer war. Und der hat das eben sehr interessant gefunden und war halt auch durch seine Position und Kredibilität eigentlich geschützt. Hat sich auf die Suche gemacht, hat Interviews geführt mit offiziellen Stellen und ist dann immer tiefer in den Bereich der Schwurbler vorgedrungen, hat aber gleichzeitig immer wieder so die Erkenntnis gehabt, aber irgendwas ist da dran. Und ein Brocken, den er auch sehr gut mit Dokumenten in seinem Buch belegen hat können, andere Punkte nicht so gut, ist, dass scheiß viel Geld geflossen ist in Gravitationsabschirmung. Und quasi jeder Wissenschaftler, der nicht irgendwo mit einer Pfeife über levitierenden Supraleitern Fehlmessergebnisse geliefert hat, sondern wirklich interessante Ergebnisse geliefert hat, ist quasi aus dem akademischen Bereich verschwunden, aber nicht, weil sie abgemurkst wurden, sondern weil sie Verträge mit dem Militär bekommen haben und eigene Forschungseinrichtungen. Und wenn wir in dem Bereich sind, wenn du zu welchem Grad auch immer und wie effizient auch immer Gravitation abschirmen kannst, also dich quasi nicht Antigravitation, aber halt Gravitonen tun mir nichts für einige Sekunden oder Sekundenbruchteile, dann kannst du natürlich solche Manöver fliegen. Zum Beispiel, also das ist jetzt natürlich komplett hypothetisch, gibt ja auch Berechnungen, dass die F-117 mit dem offiziellen Triebwerk und mit dem offiziellen Startgewicht gar nicht abheben dürfte und sie hebt trotzdem ab. Also ja. Also wenn man nur für ein paar Sekunden da quasi einen experimentellen Boost oder einen experimentellen Ich schütze mich vor Gravitation Modus aktivieren kann, dann ist alles höchst spekulativ, aber dann kann ich natürlich so etwas wie dieses UFO-Phänomen mit irdischen Methoden nachbauen. Ja.
Für die Zuhörer vielleicht, also Gravitonen sind hypothetische Gravitationsteilchen quasi, die sehr umstritten sind in der Physik, ja. Aber es gibt erste Versuche, wo zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sie gibt. Also immer noch sehr hypothetisch, aber nichts, was jetzt irgendwie als Geschwurbel oder Hirnfantasie durchgeht. Also vielleicht so ein bisschen wie bei dem Higgs-Boson früher.
Ich glaube, genau, da laufen sogar Experimente, die nachzuweisen, irgendwo in Sizilien, glaube ich, in so einem Berg. Mhm.
Ja,
vielleicht, ich suche das mal raus, dann kann ich es in die Shownotes packen, wenn ich das finde.
Also es ist ja, ich weiß nicht, ob du das auch meintest ursprünglich, Philipp, aber es gibt ja immer dieses Argument, das könnte chinesische Technologie sein oder russische Technologie. Das glaube ich halt nicht. Also es ist halt immer dieses, wenn das, was es sein könnte, zu unmöglich klingt, dann glauben wir was noch Unmöglicheres. Aber der Republikaner, wie hieß er, der übermorgen ist ja die Kongressanhörung, also am wir haben heute den 24. Juli, am 26. ist die große Kongressanhörung in den USA zu diesem Thema. Und der eine Kongressabgeordnete, Burchett, der hatte dazu gesagt, ja, also wenn Russland sowas hätte, dann hätten sie das wahrscheinlich schon in der Ukraine eingesetzt und gewonnen und nicht da ihre Hinterwäldlerarmee hingeschickt, so nach dem Motto. Und wenn China sowas könnte, dann wäre das auch mit Taiwan schon ganz anders und dann würden wir das auch mitbekommen, weil wir belauern uns ja schon. Also das halte ich für noch unwahrscheinlicher, als dass Aliens es schaffen, zu uns zu kommen.
Ich wollte die Frage auch einfach nur mal in den Raum stellen, um so die verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Ne? Und das eine, und sozusagen zu gucken, welche Argumente muss man sich wofür angucken. Viele der UFO-Sichtungen, ich sag mal so der letzten 30 Jahre, hat man ja auch als optische Täuschung oder dergleichen ziemlich klar belegen können. Und ich glaube, da wird es halt jetzt gerade dünner, ne? Weil es halt jetzt Aufnahmen gibt aus nachvollziehbaren Quellen. Seriös will ich sie nicht immer nennen, aber nachvollziehbaren Quellen, wo man sozusagen an diesem Punkt optische Täuschung irgendwie schon vorbei ist. Ne? Dann wäre halt die eine Option neben den Aliens, wäre die irgendwie Hightech. Wobei, wenn man an so Schattenetats glaubt, wie du das gerade für den ersten Stealth-Bomber dargestellt hast, Ivan, wäre natürlich auch das eine Option, dass das eigene amerikanische Technik ist, von der einfach das reguläre Militär nichts weiß. Ne? Dass es die Russen nicht haben, können wir, also ich glaube...
Das können wir uns alle drauf einigen.
Das ist ziemlich klar. Und die Chinesen sind da, glaube ich, technisch auch nicht.
In 20 Jahren würde man das vielleicht anders diskutieren, aber aus heutiger Perspektive muss ich dir recht geben. Okay, das sind jetzt zwei Sachen. Wir können jetzt, ich werde es mit einem letzten Satz erwähnen, wir könnten zurück zu den Nazi-UFOs gehen und darüber spekulieren, ob jemand diese Technologie weiterentwickelt hat.
Lass es uns ganz kurz tun, bitte.
Okay, gut. Natürlich ganz groß.
Da war nicht viel Widerstand.
In der rechten Esoterik, so Jan van Helsing und Konsorten, Geheimgesellschaften, ihre Macht im 20. Jahrhundert, war ein Bestseller in den 90er Jahren und ist, glaube ich, in Deutschland auf dem Index gelandet, aus gutem Grund. Ich habe alle drei Bände zu Hause gehabt und sogar mir hat es da, und ich habe einen Saumagen und den hat es mir einige Male umgedreht. Also ich will mich jetzt nicht auf dieses Niveau begeben, wobei man natürlich sagen muss, es gibt etwas, was auch in der seriösen historischen Forschung immer wieder auftaucht und das war das Schattenbudget, das der Hans Kammler verwaltet hat. Der SS-General Hans Kammler, der hat da in Polen an etwas herum experimentiert und das ist aktenkundig bewiesen. Die Glocke. Was gibt's wunderschöne Beschreibungen, also quasi ein glockenförmiger Körper mit Berylliumfüllung und es gibt in Polen, kann man sogar die abgebauten Anlagen besuchen, die mit wahnsinnigen Starkstromleitungen für 40er Jahre, also unglaublich geisteskranker Scheiß. Man kann nicht einmal genau sagen, was er da gebaut hat. Nick Cook hat geglaubt, entweder einen UFO-Antrieb oder sogar Kammler war so wahnsinnig, dass er versucht hat, eine Zeitmaschine zu bauen. Alles Spekulation. Was nicht Spekulation ist, ist, dass es vier verschiedene Todesurkunden von ihm gibt und alle gefälscht sind. Also jede einzelne seiner Todesnachrichten vom Chauffeur, der ausgesagt hat, ja, er hat sich im Wald erschossen und ich habe ihn dort liegen lassen, über die Frau, die gesagt hat, na, der ist gestern gestorben. Das war alles Bullshit und er hat definitiv alles zusammengepackt und versucht, sich zu den Amerikanern durchzuschlagen, um sich dem US-Militär zu ergeben und nicht den Russen. Was wahrscheinlich
smart.
Ja, eine sehr vernünftige Entscheidung damals war. Und wenn man sich anschaut, was bei Operation Paperclip in die USA verschifft worden ist und wie Werner von Braun PR-mäßig hochgepäppelt wurde zum Vater der Raumfahrt, obwohl er vorher hat vielleicht nach den Sternen gezielt, aber leider immer London getroffen. Es ist nicht komplett auszuschließen, dass tatsächlich irgendeine geisteskranke experimentelle Technologie zumindest in ihren Fundamenten funktional genug war, um später weiterentwickelt zu werden. Das kann sein. Wobei wir jetzt aber, und das ist der zweite Punkt, vergessen wir mal Nazi-UFOs, das ist der zweite Punkt, Grush ist nicht der erste. Es gibt noch die Geschichte, und das ist auch inklusive Kongressanhörung und Exit-Briefing von militärischem Geheimdienst und Militärpolizei, einwandfrei nachvollziehbar. Ich habe mir die Dokumente gerade vorher wieder angeschaut, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Philip J. Corso, ein Colonel, ein Schreibtischhengst sondergleichen, US-Militär, einwandfreie Karriere von Eintritt Koreakrieg bis zum Retirement. Und er hat dann ein Buch geschrieben, Der Tag nach Roswell, war glaube ich der deutsche Titel. Und er hat beschrieben, sein Job war es, und lass mich mal ganz kurz rüberwechseln, weil ich habe den Tab noch offen, inklusive seiner Kongressanhörung und seinem Exit-Briefing. Philip J. Corso, he was chief of FTD. Und was ist FTD? Future Technology Department of the US Army. Und er hat dann beschrieben, einer seiner Job war es, dass ihm ein Stück Technologie auf den Tisch gelegt wurde, wo er keine Ahnung gehabt hat, was das ist. Ihm wurde von Geheimdienst oder Vorgesetzten gesagt, was es ungefähr für eine Funktion hat. Wie das hier ist ein Metall, das 1500 Grad übersteht. Das hier ist ein integrierter Schaltkreis, 10-mal so effizient wie alles, was wir bauen können. Und sein Job war es, diese Technologie in amerikanisch kontrollierte, amerikanisch besessene, also im Besitz von amerikanischen Aktionären und so weiter, Unternehmen einzubringen. Also er ist quasi, er hat eine Liste gehabt von Unternehmen, natürlich die meisten waren Rüstungsunternehmen, aber auch IBM ist auf der Liste gestanden und quasi sein Job war es, diese klitzekleinen Stückchen von Technologie dorthin zu bringen und zu sagen, macht was draus. Und darüber hat er ein Buch geschrieben. Und er ist weder belangt worden noch verurteilt worden. Es ist sein kompletter Hintergrund gecheckt worden und ja, niemand hat widersprochen.
Und das schon vor dem Whistleblower-Schutzgesetz.
Ja, ja, das war vor dem Whistleblower-Schutzgesetz. Er war halt in dieser Position, dass er immer gesagt hat, ja, ja, sein Vorgesetzter hat ihm gesagt, sie haben das aus einem UFO geholt. Sein Vorgesetzter hat ihm gesagt, dass dort zwei Aliens drinnen waren. Und ich selbst war nur am Schreibtisch und habe diese interessante Folie, die antihaft beschichtet war, in der Hand gehabt, habe keine Ahnung von irgendwas. Also er hat sich das sehr gut abgeputzt. Er hat das schon ziemlich geschickt gemacht, ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig reich geworden. Also das ist ja auch immer, wenn man bei, ich glaube auch, dass das im Whistleblower-Gesetz nicht eine Kernstütze, aber es ist, glaube ich, drinnen, dass das Whistleblower nicht der persönlichen Bereicherung dienen darf. Also sie dürfen sich nicht vermarkten, soweit ich das weiß. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Also meines Wissens nach, ja.
Ja.
Wir sollten jetzt, glaube ich, mal über die UFO-Art sprechen. Also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass es diese Sichtung gibt, vor allem vom US-Militär. Dabei ist ja ganz interessant, dass über die Hälfte oder ungefähr die Hälfte der Sichtungen sphärische Objekte beschreiben. Also Kugeln oder Orbs werden die dann meistens genannt. Da gibt es dieses ganz berühmte Video aus dem Irak, wo, ich glaube, ein Gunship war das, der US Army, die aufgenommen haben, wie ein so ein Orb durchs Bild fliegt, während sie gerade ein paar Terroristen oder gegnerische Soldaten observieren, wie auch immer. Da fliegt halt einfach richtig gemächlich, sieht das aus, so ein Orb durchs Bild und die verfolgen den einfach lange. Da wurde auch bestätigt, dass das echtes Material ist, dass es nicht bearbeitet wurde. Das wurde auch von der NASA untersucht. Die NASA übrigens ist sehr interessiert an dem ganzen UAP-Thema. Nimmt das auch sehr, sehr ernst und hat sogar beim US-Kongress darum gebeten, dass sie eine flächendeckende Satellitenüberwachung der USA vornehmen dürfen, was mit Datenschutz und so gar nicht geht. Also zumindest schwierig ist, aber die haben da ganz, ganz großes Interesse, nehmen das Thema ernst und sagen, wir können ungefähr 90-95% erklären von den Sichtungen, aber 5% eben nicht. Die sind auch wissenschaftlich nicht erklärbar. Dabei fällt halt auf, dass es also ganz, ganz oft um diese Orbs geht oder um Lichterscheinungen. Und die Navy-Piloten, die das sichten, beschreiben auch meistens solche Orbs oder Tic-Tacs, wie sie nennen, die sich dann scheinbar gegen die Gesetze der Schwerkraft bewegen, hin und her, sehr, sehr schnell. Es gibt ein Video von 2004, ist das, glaube ich, von zwei Fischern, die ein so ein Objekt aufgenommen haben, das von zwei Kampfjets verfolgt wird. Das packen wir euch natürlich in die Shownotes, ist recht berühmt geworden, dass dann kurz bevor die Kampfjets auftauchen, quasi wie aus der Luft fällt und ins Meer stürzt. Und das zu einer Zeit, wo dann jetzt auch später gesagt wurde, es noch gar nicht die Möglichkeit gab, das mit CGI zu machen, selbst wenn man es wollte. Also es fällt auf, dass sich das dann doch sehr, sehr ähnelt, was für eine Art von UFOs beschrieben wird, auch in der Geschichte. Also Dominik Meyer hat mir auch sein Recherchedokument geschickt vorher, konnte zwar nicht kommen, aber hat gezeigt, wie schon im alten Rom und auch in Europa früher häufig solche Sichtungen gemacht wurden, die sich tatsächlich von den Beschreibungen frappierend ähneln zu dem, was die US Navy-Piloten aufgenommen haben.
Das ist richtig. Es gibt auch mittelalterliche Zeichnungen und Gemälde, wo diese Phänomene am Himmel aufgezeichnet und gemalt sind. Es geht zurück bis in die Antike und was jetzt aus Pilotensicht und wir verlassen uns jetzt wieder auf Piloten, weil es halt einfach sehr gute Augenzeugen sind. Seien wir uns ehrlich, die meisten sind nüchtern und haben einen guten psychologischen Hintergrundcheck.
Einen wissenschaftlichen meistens auch.
Und ne? einen wissenschaftlichen. Da müssen wir aber jetzt auch zurückgehen in den Zweiten Weltkrieg. Und wir reden jetzt nicht von Nazi-UFOs, sorry. Diese Videoaufnahmen und Beschreibungen, die wir heute haben, decken sich zu 90-99% mit den Beschreibungen der Foo Fighters im Zweiten Weltkrieg. Also die britischen und die amerikanischen Flugzeugverbände haben dieses Phänomen laufend beschrieben. Aber nachdem dieses Phänomen ihnen nicht im Gegensatz zu der deutschen Flak gefährlich geworden ist, ist halt als Randerscheinung notiert worden. Lass mir das jetzt mal kurz, das habe ich mir auch in meinen Recherchenotes. Ja, den Namen haben sie vom 415. Night Fighter Squadron bekommen, weil die es im Debriefing immer als fucking Foo Fighters bezeichnet haben. Also quasi ist, aber auch das Gleiche.
Das war noch vor der Band.
Ja, die Band hat sich nach denen benannt, nicht umgekehrt. So die, ja, es war also quasi die, so hat sich alles gedeckt, es waren sphärische Objekte, haben ausgeschaut, teilweise wie Lichterscheinungen, aber dann sind sie Manöver geflogen. Die meisten sind auch als sehr klein beschrieben worden. Also du hast alles von Basketballgröße bis zu einem VW Campingbus in dieser Größenordnung bei der Beschreibung gehabt. Aber ja, deckt sich mit dem, was wir heute sehen.
Da fällt mir noch ein, 1942 gab es ja diese berühmte Battle for Los Angeles oder Los Angeles Air Raid. Ist auch ganz bekannt geworden. Das ist dann später als falscher Alarm bezeichnet worden. Aber da haben im Los Angeles 42 gleich mehrere Radarstationen von den Amerikanern haben halt gemeldet, dass sie Flugobjekte aufgefangen haben. Es gibt auch Augenzeugenberichten. Und dann gab es einen riesen Flak-Sperrfeuer über Los Angeles, ich glaube über mehrere Stunden sogar. Wo sie auf UFOs geschossen haben. Und also tatsächlich UFOs im Sinne unidentifizierter Flugobjekte. Da hatte man gesagt, okay, vielleicht war das ein Scheinangriff der Japaner damals. Das war allerdings noch vor deren Kriegseintritt. War kurz nach dem Kriegseintritt. Entschuldigung, also da hat man dann gesagt, okay, das könnte ein bisschen Hysterie gewesen sein. Aber es war auch sehr spannend, weil halt mehrere Flugabwehrstellungen das Gleiche gemeldet haben. Und da ging es auch wieder um solche Flugobjekte. Also das geht in der Zeit lange zurück und je besser die Technologie geworden ist, desto glaubwürdiger sind natürlich auch die Berichte geworden, während man viele der altertümlichen Dinge heute auch erklären kann mit einer Sonnenfinsternis oder bestimmten Wetterphänomenen, die sie noch nicht kannten. Aber vielleicht sind gerade deshalb halt diese Orb-Objekte so interessant, weil die sich tatsächlich dann sehr, sehr gleichen mit gerade den Dingen, die auch die NASA heute nicht erklären kann.
Das ist... Wobei man sagen muss, wir haben, also wir vielleicht nicht, weil wir Science-Fiction-Autoren sind und uns mit der Thematik auseinandersetzen, aber die Leute haben von der NASA meistens so eine Vorstellung wie, ja, das ist eine so überbürokratische Organisation, die versucht, Raketen zu bauen und Astronauten auszubilden, was ja auch Teil ihrer Aufgabe ist, aber die haben ja zum Beispiel auch das GPL Skunk Work Labor am Laufen, die haben eigene historische Forschungsabteilungen und eine spannende Anekdote, ich war 2005, weil meine Tochter war noch nicht geboren, aber schon unterwegs, war ich eingeladen in Interlaken in der Schweiz beim Erich von Däniken bei ihm zu Hause und bei seinem, er hat damals diesen Vergnügungspark gehabt mit der Ancient Astronauts Thematik drumherum gebrandet. Ich bin dort gelandet, weil ich damals Community Manager für Stargate war und wir wollten ein Interview mit, eigentlich ursprünglich mit Roland Emmerich, und Roland Emmerich hat gesagt, wir haben die ganzen Ideen beim Erich von Däniken gestohlen und redet mit dem Erich von Däniken, und dann haben wir halt mit dem Erich von Däniken geredet in Österreich und er hat mich eingeladen in die Schweiz, und dann war ich bei ihm zu Gast und der hat mich unter den Tisch gesoffen, war ganz ein witziges Wochenende. Was aber wirklich spannend war, ist, der hat Besuch gehabt damals in seinem eigenen Reich, Vergnügungspark, was auch immer. Ein Typ war von Sony und hat an einer holographischen Show für den Vergnügungspark gearbeitet, aber Technik-Freak habe ich mich super gut verstanden. Er hat aber auch zwei Besucher von der NASA dort gehabt, die durch seine Recherchearchive gegangen sind, weil sie in einem Modell, also in einer Computersimulation, das Hesekiel-Raumschiff aus der Bibel nachbauen wollten. Also Hesekiel, Enoch, also diese apokryphe Geschichte ist nicht Teil der Bibel, aber ist halt überliefert, sowohl in den jüdischen Apokryphen als auch im sumerischen. Das hat ja sehr detaillierte technische Beschreibungen von dem Himmelswagen, der emporsteht, inklusive metallurgischen Informationen und so weiter. Und die sind halt den Erich besuchen gefahren, um in seinen Archiven Material zu finden, um dieses Ding in einer Computersimulation nachzubauen und zu schauen, ob es raumfahrttauglich wäre. Also die NASA macht schon ziemlich kranken Scheiß, wenn sie genug Geld hat.
Und weißt du, was da rausgekommen ist? Also bei dem Simulieren?
Das ist dann sogar in irgendeiner Doku auf Netflix gelandet oder jetzt ist auf Netflix, das ist, ja, also wenn man es durch die Brille eines Ingenieurs liest, dann kann man daraus ein Raumfahrzeug und eine primitive Raumstation auf Mir-Niveau oder sowas ableiten, ja.
Abgefahren. Ja. Wenn wir nochmal den Blick jetzt auf Mittwoch richten, also heute ist Montag, der 24., auf diese Kongressanhörung, ist gerade ein ganz, ganz spannendes Thema, weil die USA sind ja sehr, sehr gespalten aktuell politisch. Also das ist wahrscheinlich noch die Untertreibung des Jahrhunderts. Aber in einer Sache sind sie erstaunlich vereint. Das ist die Frage nach den UFOs. Ja. Und es gibt unter der Führung von dem Tim Burchett, den ich schon erwähnt hatte, eine Gruppe Parlamentarier, die sich stark dafür einsetzt, dass das US-Militär mit Informationen rausrückt. Und das sind Parlamentarier beider Fraktionen, die dieser Sache auf den Grund gehen wollen, die der David Grush vorgebracht hat und ja vor längerer Zeit schon die Navy-Piloten um den David Forever heißt er. Also es waren vier Piloten damals, die dieses Tic-Tac-Video aufgenommen haben, die zu viert erklärt haben, was da passiert ist und dann auch Deckung bekommen haben von den Radarmitarbeitern ihres zuständigen Trägerschiffes. Da ist ganz spannend, dass die alle sagen, okay, es gibt diese Informationen, aber wir wurden gedrängt, die nicht zu veröffentlichen. Uns wurde gedroht, dass wir unseren Job verlieren können, dass wir unsere Pension verlieren können. Auf viele Militärmitarbeiter wurde Druck ausgeübt, dass sie nicht zu den Kongressanhörungen gehen. Das ist tatsächlich auch Teil der Dokumente, die der Grush übergeben hat, dass er zeigen konnte, okay, das Pentagon übt Druck aus auf jeden, der Informationen über diese UAPs weitergeben will, obwohl offiziell die per Gesetz sogar angehalten sind, das mitzuteilen. Ganz, ganz spannend. Trotzdem wird das unterbunden. Naja, und dieser Tim Burchett hat sich mit einer Gruppe Parlamentarier aufgemacht zu einer Air Force Base, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber da sollten sie halt Informationen bekommen und Zugang zu Geheiminformationen, die sie für den Kongress sichten sollten, um zu schauen, okay, besteht eine Gefahr für die amerikanische Bevölkerung. Und die wurden dann, wie Sie beschrieben haben, von einer Eskorte in einen Raum gebracht, durften quasi nichts sehen, haben nur ein paar Sachen gezeigt bekommen, die halt dem Kongress schon vorlagen, die auch veröffentlicht wurden. Und sind dann in einen Streit mit dem befehlshabenden General dort geraten, der gemauert hat, denen keine Informationen geben wollte. Und dann wurden sie von bewaffneten Leuten wieder rausgebracht, obwohl sie ein Mandat hatten und Zugang kriegen sollten. Ganz, ganz spannend. Und später, das ist auch interessant, wurde dieser Besuch auch versucht, runterzuspielen. Also die Kameraaufnahmen, die es von dem Besuch gab, die sind dann nicht mehr aufgetaucht. Es wollten auf einmal keine Soldaten da gewesen sein, die daran beteiligt waren, die von der Basis runterzuschmeißen. Also sehr, sehr seltsam, was da passiert. Also man kann schon verstehen, warum überparteilich auch von berühmten Parteimitgliedern wie dem Adam Schiff von den Demokraten, dem Marco Rubio von den Republikanern, die jetzt sehr, sehr hart auf die Tube drücken und zu sagen, hey, geht so nicht, der Kongress braucht da Einsicht. Und ganz spannend in dem Bereich, ich weiß nicht, wie viel ihr darauf gebt, aber es wurden ja sowohl Obama als auch Trump auf diese UFO-Sachen angesprochen. Und Obama hat gesagt, ja, es gibt da einige Sachen, über die ich nicht sprechen darf. Hat er auch ganz ernst gesagt in einer Comedy-Show. Ja. Und hat danach gesagt, er hat keine Aliens gesehen oder sowas. Also er kann jetzt nicht sagen, die gibt's. Aber es gibt Informationen, die er nicht weitergeben kann. Und Trump hat mal gesagt, jetzt ist sinnhaftes Zitat, ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, ja, wenn ich den Amerikanern sagen würde, was ich alles weiß, dann könnten die nicht mehr schlafen. Was macht ihr daraus?
Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil erstens, das ist auch dem Nick Cook während seinen Recherchen passiert. Der hat aufgrund seines Jobs und dem Presseausweis und Jane Aviation zuerst freien Zugang bekommen zu Zeugen und zu Militärpersonal. Und in dem Moment, wo er die falschen Fragen gestellt hat, sind schon Leute mit Gewehren neben ihm gestanden und haben ihm freundlich mitgeteilt, dass das Interview jetzt zu Ende ist. Ist natürlich eine ganz andere Liga, wenn das mit gewählten Abgeordneten passiert. Aber es gibt auch ein gewisses Muster hier, sobald gewählte politische Vertreter Zugang zu den Informationen bekommen, egal was sie vorher gesagt haben, scheinen sie plötzlich zu verstehen, warum diese Informationen nicht öffentlich gemacht werden. Also es gibt dieses Muster so, ja, ich will die Wahrheit wissen. In dem Moment, wo sie auf einem Unterkomitee sind, was halt 30% mehr Informationen bekommt, fangen sie selbst zu mauern an. Was jetzt natürlich, wir können jetzt zwei Theorien aufstellen. Die eine ist ganz einfach, das ist Militärtechnologie oder militärisch relevante Technologie, die für die nationale Sicherheit der USA unabkömmlich ist. Und die USA sichert sich damit die militärische Vormachtstellung, weil sie im Notfall die Alien-Technologie aus dem Koffer holen und die Chinesen betonieren können. Das ist jetzt so Strategy for Dummies-Erklärung, übersimplifiziert, und deswegen traue ich ihr nicht ganz. Ich glaube, die Angst ist weniger vor, wir verlieren den technologischen Vorsprung zu den Chinesen oder was auch immer. Ich glaube, die Angst ist vor einem Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung.
Aber was sollte so ein UFO sein oder damit in Verbindung stehen, dass das Wissen darüber, was das ist, die gesellschaftliche Ordnung zusammenbrechen lässt? Meint ihr, die würde zusammenbrechen, wenn plötzlich in den Nachrichten bekannt wird, die kleinen grünen Männchen liegen im Eisfach in der Area 51 und man sieht Bilder davon?
Nein. Früher hat man argumentiert, die Religionen würden in sich zusammenbrechen. Ich meine,
Wenn man so lange gewartet hat, bis sie es von alleine tun.
Ja, erstens das, zweitens der Vatikan hat schon ganz entspannt gesagt, ich weiß nicht, ob's der Paparazzi war oder unser aktueller Papst. Ja, wenn die Aliens kommen, natürlich würden wir sie taufen. Ich meine, das ist halt, okay, gut, das ist halt pragmatisch.
Solange sie ihre Kirchensteuer zahlen.
Solange sie die Kirchensteuer zahlen, ist mir scheißegal, ob das kleine grüne Männchen sind. Es gibt die Diskussion, also ich bin noch immer Gastprofessor, ist das falsche Wort, weil ich habe keinen Professortitel, aber ich bin Gastlektor an der Al-Mustafa-Universität im Department für interreligiösen Dialog. Und da ist das Thema auch am Rande aufgekommen, weil heute der Islam mehr zu verlieren hat und weniger pragmatisch ist als unser aktueller Papst. Aber auch die haben gesagt, ja, so, ja, meine Güte, dann schreiben wir halt ein paar Bücher um und inkludieren die irgendwie. Das bekommen wir schon hin. Also ich glaube, die Religion ist nicht der Punkt. Gesellschaftlich, stell dir vor, die Aliens hätten das kommunistische Paradies. Würde trotzdem, glaube ich, nicht die Gesellschaftsordnung zusammenbrechen lassen. Allerdings, wenn bekannt werden würde, dass wir Exponate im galaktischen Zoo sind, ein Konzept, das uns allen vertraut ist, ich glaube, das hat das Potenzial, um überall zumindest ein paar Bomben hochgehen zu lassen.
Ich Also vielleicht ist ja auch ein Aspekt dieser Sorge, dass wenn die Chinesen jetzt hören, okay, die Amis haben da was, dass da halt ein Riesendruck entstehen könnte, das zu teilen bis hin zu einem Konflikt, wie auch immer. Also könnte ich mir vorstellen, dass da auch so sehr pragmatische Überlegungen gibt.
Aber wenn dem so wäre, also ne, ich gehe nochmal auf dieses Beispiel zurück mit dem Reporter hier von Jane Aviation, wo du meintest, okay, wenn er dann die falschen Fragen gestellt hat, dann sind schon Soldaten reingekommen mit Gewehren und haben das Interview für beendet erklärt etc. pp. Das würde ja bedeuten, dass es relativ umfangreiche Strukturen innerhalb eines Staates gibt, in diesem Fall der USA, die das schaffen, ein solches Geheimnis so geheim zu halten. Und wie viele Menschen dürfen von einer Sache wissen, sodass es noch schaffbar ist, das wirklich geheim zu halten? Da, das ist so ein Punkt, an dem komme ich, also
das ist da
komme ich immer an so die Grenzen dessen, was ich dem Menschen einfach zutraue.
Das ist, einerseits verstehe ich absolut. Ich meine, ich arbeite in einem Bereich, wo wir zum Beispiel dreifach NDAs haben und innerhalb einer Firma nur 5 Leute wissen, an welchem, wir haben 250 Mitarbeiter, wir sind an der Börse und es gibt Projekte, da dürfen nur 5 Leute wissen, was das Projekt ist. Und für alles außerhalb dieses Kreises gibt es ein Codewort und nicht einmal das Codewort darf außerhalb des NDA-Kreises 2 erwähnt werden. Also, und das ist unter Strafandrohung, weil Insiderhandel möglich ist und so weiter und es funktioniert trotzdem nicht. Sagen wir uns ehrlich, es funktioniert nicht.
Ja, also Gaming-Branche, Tech-Branche ist voller Leaks. Ne?
Ja, das ist voller Leaks. Militär traue ich etwas mehr zu. Andererseits, wir haben ja schon einige Fälle gehabt, wo Sachen, wo die breite Öffentlichkeit geglaubt hat, das ist eine Verschwörungstheorie oder was für ein Bullshit, sich nachträglich als richtig herausgestellt hat. Und man hat dann sagen müssen, so, ups.
Da erinnere ich nochmal an die Pädophileninsel von Jeffrey Epstein, was bestimmt ein Jahrzehnt die krasseste und verrückteste Verschwörungstheorie war, die dann später mit einer Netflix-Doku bedacht wurde, weil alles echt war.
Ja, ich als Österreicher, I raise you den Lucona-Skandal. Dass ein österreichischer Geschäftsmann ein Schiff mit Schrott belädt, ob es als wertvolle Fracht deklariert, es selbst versenkt und in einem Geheimclub namens Club 45 mit Politikern quasi abgestimmt hat, diesen Versicherungsbetrug, um möglichst viel Geld zu bekommen. Das war Verschwörungstheorie, aber die sind dann alle verurteilt worden, weil alles bewiesen wurde von einem einzigen Journalisten, der nicht losgelassen hat. Also ja, es ist durchaus möglich. Also gerade wenn du militärische Strukturen hast und die USA haben bewiesen, dass sie sehr gut Geheimhaltung mit Desinformation vermischen können. Wenn wir uns anschauen, MK-Ultra bis zum Freedom of Information Act haben nur die verrücktesten Aluhutträger MK-Ultra für möglich gehalten und dann plötzlich sind stark geschwärzte Dokumente freigegeben worden und auf einmal stellt sich heraus, ja, das stimmt alles. Die haben an der eigenen Bevölkerung mit LSD experimentiert. Die haben Gehirnwäsche an tausenden Leuten in Kleinstädten gemacht. Und da hat die Geheimhaltung aber 40, 50 Jahre perfekt funktioniert. Also.
Ich glaube, also gerade wenn es eine der Exekutivbranchen ist, die ja auch Gewalt anwenden darf, im Zweifelsfall ist wahrscheinlich die Hürde nochmal deutlich höher, was zu sagen. Ja. Und die Grunts, sage ich mal, die GIs, die dann Leute rauswerfen, müssen ja gar nicht zwangsweise was wissen. Also da reicht's ja, wenn der Basiskommandeur sagt, so, schafft die mal weg. Und wenn euch wer fragt, dann habt ihr nichts gehört, sonst gibt's Latrinenputzen oder so. Da könnte ja der Kreis dann doch relativ klein sein. Und man kann natürlich immer das Argument bringen, dass ja doch ziemlich viele Leute dann was gesagt haben, dass halt nur keiner ihnen geglaubt hat, weil es zu verrückt klingt.
Ja. Und was war, hat es da nicht einen sehr berühmten Fall gegeben von einem Typen, der behauptet hat, er hat für das Militär geforscht an dem Roswell-UFO oder an irgendeinem anderen abgestürzten UFO und sie haben seine komplette Identität gelöscht. Also alles, da war nichts mehr auffindbar von seinem vorigen Leben.
Ja, ja.
Und nur durch Zufall hat er beweisen können, dass er wirklich an der Universität war, wo er behauptet hat, weil die haben alle Akten gelöscht und geschreddert. Und
ja. Es gibt ja auch, also ähnlicher Fall ist ja der Bob Lazar.
Der auch, ja.
Um den gibt es ja ein Riesending, der erklärt genau, dass er an irgendwie Antigravitation jadi geforscht hat und hat sehr, sehr früh diese Tic-Tacs beschrieben. Ja. Und die Erklärung von ihm, wie die funktionieren oder wie sie fliegen, decken sich eins zu eins mit dem, was später, also lange nachdem er das gesagt hat, aufgezeichnet wurden von der Navy. Da ist auch ganz, ganz spannend, dass seine Biografie nicht klar ist. Also man liest mal, er war an der Uni, dann heißt es, nee, der hat da gar keinen Abschluss, weil die Uni sagt, wir können keine Dokumente finden, die seinen Namen haben bei uns. Dann haben natürlich alle gesagt, okay, das ist voll der Betrüger, deswegen braucht man dem nicht glauben. Und er sagt, dass die entsprechenden Behörden Druck ausgeübt haben, um halt seine Identität zu löschen, was halt, wie bei diesem anderen Fall, passiert ist. Deswegen gibt es da eine Riesendiskussion drüber, ob er jetzt ein Betrüger ist oder ob die entsprechenden Behörden auch versucht haben, den Mundtot zu machen beziehungsweise seine Identität zu zerstören. Das ist sehr, sehr spannend.
Beim Lazar ja auch interessant ist, hat es einen Kommilitonen gegeben, der bereit war, unter Eid auszusagen, dass er mit dem Lazar studiert hat an der Universität, wo der Lazar und dann, als er aussagen hätte sollen, war der Kommilitone nicht mehr auffindbar und war nie wieder auffindbar. Ja.
Das ist schon abgefahren, ja. Und sowas dürfte tatsächlich, wenn man also auch an unsere Behörden denken, ziemlich leicht sein.
Ja.
Also Dokumente verschwinden lassen ist super einfach. Und schon wirkt die Person dann wie ein Lügner. Also das kann sie auch sein, aber es wäre sehr, sehr einfach, sie als Lügner hinzustellen, sagen wir so.
Das gibt's ja auch in Bereichen ganz offen. Also ich erinnere jetzt an die zurückliegenden Justizskandale, was weiß ich, NSU oder irgendwie sowas, wo dann Akten einfach mal geschreddert werden. Oh, ups, sorry. Mein Fehler. Und das war's. So, ne? Ich glaube, das ist gar keine Frage. Ist aber ein spannender Punkt, wenn wir uns das in der Gesamtschau anschauen, dann darf man ja von so einer Kongressanhörung jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu viel erwarten, ne? Weil wir hatten uns ja vor der Sendung kurz drüber unterhalten, ob wir ein schlechtes Timing für die Sendung haben. Wenn übermorgen das Congress-Hearing ist, könnte es ja sein, dass die Episode, die wir heute aufnehmen, aber wahrscheinlich erst am Freitag veröffentlichen werden, dann war das Ganze ja schon, dass die unter Umständen schlecht altert. Aber wenn wirklich so viel Druck in dem System wäre, da nichts zu veröffentlichen, dann wird ja auch so eine Kongressanhörung nicht die Antwort auf alle Fragen bringen.
Das ist,
oder?
Das ist, also ich glaube, Antwort auf alle Fragen ist sowieso eine Illusion, gerade bei einer Kongressanhörung. Ich erinnere an die Anhörung über die Gefahren des Rauchens, wo fünf Vertreter der Tabakindustrie geschworen haben, oh mein Gott, hätte ich gewusst, dass Zigaretten gesundheitsschädlich sein könnten, ich hätte sie niemals verkauft. Also ja, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Andererseits, Joscha, du hast einen sehr interessanten Punkt gebracht, nämlich das ist 100% bipartisan. Wir haben eine total gespaltene US-Politlandschaft, aber in diesem Punkt sogar Hardliner von beiden Seiten sind bereit, sich die Hand zu reichen und gemeinsam nach vorne zu marschieren, um die Wahrheit zu erfahren. Und da reden wir halt von, ja, sie wissen, wenn sie das so durchziehen, sie haben 70-80% der Bevölkerung hinter sich. Jetzt haben wir diesen Zwiespalt zwischen Politiker denken in Amtszeiten oder Karrieren, also in einem Zeithorizont von 15, 20 Jahren. Das Militär sitzt mutmaßlich auf den Geheimnissen seit 50-80 Jahren. Sie haben wahrscheinlich den längeren Atem. Aber trotzdem kannst du nicht riskieren, quasi die Top-Abgeordneten von beiden Parteien auflaufen zu lassen und dumm sterben zu lassen vor laufender Kamera und dir nicht den Hass weiter Teile der Bevölkerung auf dich zu ziehen. Das ist unmöglich. Und das ist halt dann eine Abwägung.
Ich denke auch, also was ich erwarte ist, dass, also wir hatten ja schon darüber gesprochen, wahrscheinlich werden sie nicht mit einem Alien reinkommen, wie bei Stargate damals, sondern eher, also was ich mir davon erhoffe, ist, dass sie besser vorbereitet reingehen, die Politiker, wichtige Fragen stellen, und wir viele Informationen aus den Antworten kriegen, die wir uns dann zusammensetzen müssen. Weil was ich glaube, was der Kongress gut kann, ist, Whistleblower zu schützen. Ja. Da haben sie, glaube ich, viele Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass denen nichts passiert und die vor Druck abzuschirmen. Weil letzten Endes sind die Leute, die auch im Pentagon das Sagen haben, Politiker. Die turnusmäßig dann gewählt werden oder auch gefeuert. Das haben wir bei Trump erlebt, da war das so ein bisschen Roulette. Heute rein, morgen raus. Da kann, glaube ich, schon ein gewisser Druck aufgebaut werden, um dafür zu sorgen, dass das, was die, oder anders gesagt, dass die, die da befragt werden, was ja fast alles Augenzeugen sind, oder Leute, die in dieser Taskforce waren, ohne Angst vor Repressalien die Wahrheit sagen können.
Ich glaube, ja, ich stimme dir vollkommen zu. Und ich glaube, es wird genauso interessant sein, auf welche Fragen sie nicht antworten wollen oder zuerst sagen, aus Gründen der nationalen Sicherheit kann ich darauf nicht antworten. Also wie du richtig sagst, wenn die Politiker sich gut vorbereitet haben, wenn der Fragenkatalog wirklich gut ist, dann werden sie auch aus den Nicht-Antworten genug lernen.
Ja, das denke ich auch.
Also bleibt es ein spannender Augenblick, auch wenn wir nicht dann ein Alien präsentiert bekommen werden.
Leider.
Eine Sache will ich noch mal gerne aufgreifen vom Anfang und die finde ich gerade auch aus so einer Science-Fiction-Perspektive ganz spannend. Wir haben ja alle drei gesagt, ne, Akte X, I Want to Believe, ich hatte das Poster auch, ich habe es sogar noch irgendwo, ich hatte überlegt, ob ich es heute aufhänge, aber dann dachte ich, sieht man ja auf dem Podcast nicht, ne? Und ich weiß auch gar nicht, ob ich zu diesem Spruch noch so stehen würde wie als Jugendlicher. Aber wie erklärt ihr euch, wie erklären wir uns, dass das so wenig Medienaufmerksamkeit bekommt? Warum ist es so, wie du das geschildert hast, Ivan, so eine Sache für die zweite Seite der Zeitschrift? Warum war auch diese ganze Pentagon veröffentlicht seine UFO-Files etwas, ja, das hat man mal eine Überschrift drüber gelesen und es gab mal eine Netflix-Doku und das war's. Also für das, was wir alles gerade zusammengetragen haben, an super spannenden Infos, finde ich, ist das Medienecho unglaublich klein. Warum glauben die, also das kann doch nur sein, weil die Medien glauben, naja, holt halt kaum einen irgendwie vom Sofa das Thema. Ist UFO einfach zu sehr 90er oder?
Also ich glaube, dass wir haben jetzt ja eine Social-Media-Gesellschaft, an der sich die ganze, auch die Art der Nachrichtenaufbereitung orientiert, wo es viel um Themen geht, die möglichst Aufreger sind oder wo Leute zwiegespaltener Meinung sein können. Und UFOs sind tatsächlich so ein 90er-Thema, als noch der Großteil der Bevölkerung, sag ich mal, politisch halbwegs aufgeklärt war, an Politik interessiert war und so eine gewisse, vielleicht gesunde Grundskepsis gegenüber der jeweiligen Regierung hatte. Es ist ja nicht umsonst so, dass dieses Trope vorgeherrscht hat, okay, die Regierung verheimlicht uns was. Also vertrau nicht den Regierungsbehörden, weil die hacken immer irgendwas aus. Und da war das, glaube ich, noch ein viel größeres Thema, weil heute die Themen einmal mehr aufgespalten sind. Das ist ja wie so ein Riesenmosaik aus Themen und Aufregern, die verschiedene Blasen der Öffentlichkeit, sage ich mal, interessieren. Und UFOs wirkt da, glaube ich, wie so ein eher archaisches Thema aus einer Zeit, wo noch größere Gruppen sich auf eine Sache konzentriert hat. Also wenn man Verschwörungstheorien spannend fand, dann war UFOs ein großes Thema, oder? Aber heute interessiert die Leute vielleicht nur die pädophilen Demokraten, die in dem Keller von Pizzabuden irgendwie Adenochrom absaugen und so ein Kram. Und die anderen haben dann eine ganz andere Blase, und so ist es irgendwie immer mehr aufgespalten, dass dieses Thema, glaube ich, zu, also vielleicht sogar zu konkret ist oder eine zu lange Geschichte hat. Das ist so meine, das ist so das, was ich denke.
Ich glaube, ich stimme dir zu, ich würde sogar noch ein Schäuflein nachlegen und würde sagen, das Thema ist zu groß, zu bedeutend für die derzeitige Aufmerksamkeitsspanne und Wahrnehmungsschwelle eines typischen Medienkonsumenten. Und das klingt furchtbar zynisch, aber du hast vollkommen recht. Du hast auf der einen Seite die Adrenochrom-Schwurbler, du hast auf der anderen Seite die Anti-Adrenochrom-Schwurbler, die in ihren Woken-Mini-Blasen umherspringen. Und du siehst im politischen Diskurs ganz genau das Gleiche. Also du hast jemand verwendet in einem Sketch während einer Comedy eine fragwürdige Formulierung, und du hast 5 Tage lang Schlagzeilen, du hast Twitterblasen, die explodieren, Leute werden gecancelt, und gleichzeitig juckt den Klimawandel nicht wirklich irgendwen aus der breiten Bevölkerung. Die Leute gehen zum H&M und zu was auch immer, Kick, was auch immer, kaufen Kleidung, wo sie wissen, dass das unter Sklavereibedingungen hergestellt wurde, zucken mit den Schultern drüber. Also wir sind eine Gesellschaft, die sich wahnsinnig gerne aufregt, wahnsinnig gerne immer recht ist und geifernd darüber ereifert, wie sehr sie im Recht sind und wer nicht gerade aktuell abgeschossen gehört oder gecancelt oder was auch immer. Und gleichzeitig ist niemand willens, die wirklich großen Themen anzugehen. Und eine Antwort auf die Frage, sind wir allein im Universum, die eindeutig Nein lautet, ist eines der größten Themen, was wir haben könnten. Das ist wie wenn auf einmal der Jesus aus seiner Gruft spaziert und sagt so, jopp, Leute, die Apokalypse steht jetzt bevor, die ist nächstes Jahr. Und was würde passieren? Du würdest auf TikTok 15.000 Kanäle haben, die coolsten Gerichte für die Apokalypse, das beste Make-up für die Apokalypse. Und in den Konzernzentralen würden Leute sich den Kopf zerbrechen, wie sie die letzten 4 Quartale noch ideal ausquetschen können. Es klingt furchtbar zynisch.
Also wir sind zu sehr mit uns und dem jeweilig uns gerade als gehypt präsentierten oder vorkommenden Thema beschäftigt, ja, um uns mit sowas Großem auseinanderzusetzen. Aber wir sind ein bisschen abgestumpft, könnte man sagen.
Ja, ich würde auch noch hinzusetzen, dass wir, glaube ich, gar nicht mehr so sehr an der Wahrheit interessiert sind. Das ist mir jetzt eingefallen, wo ich dir zugehört habe, Ivan, dass die, also UFO ist ja so ein typisches Verschwörungsthema, wo Leute ihr Leben widmen, um an die Wahrheit zu kommen. Und die UFO-Schwurbler in Anführungsstrichen von früher sind ja eine ganz andere Nummer als die Adenochrom-Schwurbler von heute. Also viele der UFO-Forscher sind ja wirklich aus dem Wissenschaftsbereich auch, die sich eingefuchst haben in dieses Thema, Daten analysiert haben und also ganz anders daran gegangen sind, auch jetzt nicht groß effektheischerisch. Während wir heute diese vielen Bubbles haben, also oft politisch-ideologische Bubbles, die alles durch die Brille ihrer Bubble bewerten.
Und da ist es dann gar nicht. Punkt.
Ja. Genau, da ist es dann gar nicht so interessant, sich da reinzufuchsen, die Wahrheit herauszufinden, sondern einfach, okay, passt das in das, was ich eh glaube. Da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gab jetzt gerade diese die Show mit Maybrit Illner zum Thema Cancel Culture und Woke-Kultur. Da ist mir richtig schlecht geworden am Ende, weil es gab diese Diskussion um den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Und da hat eine Queer-Aktivistin, die da eingeladen war, hat gesagt, ja, der muss aus dem Verkehr gezogen werden, weil es ein Vergewaltiger ist. Und dann sagte Maybrit Illner, ja, Moment, aber es gilt doch noch die Unschuldsvermutung. Es gibt doch noch gar keinen Prozess. Und da wurde ja noch gar keiner verurteilt. Es wurden noch keine Zeugen wirklich angehört offiziell. Kann man doch nicht vorverurteilen. Und da sagte sie diesen Satz, ja, ab, das kann man so sagen, das ist vielleicht juristisch so, aber wenn ich mir die Aussagen der Zeugen anhöre, dann komme ich zu einer anderen Meinung. Und dann sagte mein Bruder, na ja, aber das kann man doch nicht sagen, das ist ja kein Fakt. Und dann, was ist denn, wenn die lügen? Und dann sagt sie, ja, ich glaube lieber einer Lügnerin als einem Vergewaltiger. Und bei diesem Satz, da dachte ich so, hä? Also, wie krass man tatsächlich alles nur durch seine Brille sehen kann. Also, dass man so einen Satz dann rausbringt. Eigentlich
fand ich gerade das, was du gesagt hast, dass die UFO-Verschwörungstheoretiker so der 90er Jahre, 80er Jahre, Anfang der 2000er, ne, immer noch so eine Idee hatten, okay, wir setzen alles an Recherche, Beweise sammeln etc.
Objektive Wahrheit.
Ja. Genau, denen wäre nämlich nicht das passiert, was hier mit dieser QAnon-Adenochrom-Schwurbler-Geschichte passiert ist, dass einer in die Pizzeria stürmt und alle erschießt, weil sie im Keller irgendwen, ne, irgendwas mit Kindern und so, um dann festzustellen, es gibt gar keinen Keller. Ja. Die UFO-Verschwörer der 90er Jahre hätten vorher sich die Grundrisse organisiert und festgestellt, genau, wie viele Ebenen der Keller hat. Ne?
Und vermutlich
das ist dieses Problem mit objektiver Wahrheit. Genau, ja. Das war eine objektive Wahrheitssuche, während heute Wahrheit immer subjektiver wird.
Und da sind wir wieder bei sowas wie alternative Fakten sind meine Realität. Ne?
Absolut. Also ich muss dazu sagen, bei mir persönlich, die Rammstein-Berichterstattung hat bei mir ausgelöst, dass ich über wahnsinnig großer Rammstein-Fan auf 2-3 Konzerten, ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich habe diesen üblen Beigeschmack, aber natürlich komme ich nicht auf die Idee, dass ich jetzt irgendeine Vorverurteilung mache. Und das ist ja ein ganz, ganz heikles Thema, generell im Umgang mit den mutmaßlichen Opfern von mutmaßlicher sexueller Belästigung, Vergewaltigung, Übergriffen, was auch immer. Es gibt diese goldene Regel. Ich bin auch beruflich in einem First Responder Programm, weil ich halt Psychologie-Background habe und die Firma so groß ist, dass sie Leute haben muss, die da quasi ein Team bilden. Du hast diese Grundregel, wenn jemand Anschuldigungen bringt, musst du ihm glauben oder musst du ihr glauben. Und das ist halt schwierig. Um es mal zu sagen. Das ist schwierig. Weil im Nebensatz, wie gesagt, auch dann glauben, wenn man überzeugt ist, dass die Fakten eine andere Sprache sprechen. Also,
das ist ja quasi eine Schuldvermutung.
Es ist eine Schuldvermutung. Aber,
also Umkehrung unseres Rechtsverständnisses quasi.
Es geht nicht in Richtung Konsequenz, sondern es geht darum, wir vermitteln der aussagenden Person, du glaubst ihr. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Also das ist, du vermittelst, ja, ich glaube dir, und dann drehst du dich um und machst deine eigene Untersuchung und bringst die Fakten auf den Tisch und dann quasi entscheidest über disziplinäre Maßnahmen oder gehst direkt zu den Behörden, falls die Vorwürfe schwerwiegend genug sind. Also das ist halt, aber diese prinzipielle Aussage, ich glaube aus Prinzip dem mutmaßlichen Opfer, das kratzt an allem, was wir unter Recht und Gerechtigkeit verstehen. Und ich verstehe, und da gehe ich zurück zum Philipp. I want to believe. Und das geht genau in diese Richtung. Du willst glauben, aber du weißt es nicht. Und ja, das haben wir bei den UFOs haben wir jahrzehntelang haben wir gedacht, ich will glauben, weil Science-Fiction-Fan und ich will eine Zukunft, in der wir mit Überlichtgeschwindigkeit das Universum bereisen und so weiter. Und UFOs wären ein Beweis, dass es irgendwer schon geschafft hat, also können wir das reverse-engineeren und das selber machen. Und jetzt sind wir so weit, dass die, ich sage noch nicht Beweise, die Indizien sprechen dafür, dass es sehr wohl so ist. Und ich finde es jetzt schwer, es zu glauben. Also ich will es ja immer noch glauben, aber ich finde es schwer.
Das ist auch der Grund tatsächlich, warum mich das Thema seit Wochen wirklich interessiert, weil ich eigentlich das nicht glauben kann. mit meiner skeptischen Grundausrichtung und die Indizien aber immer glaubhafter werden und die Stimmen, die die Indizien hervorbringen, immer glaubhafter werden. Das ist sehr, sehr spannend.
Ich hab dieses gleiche Phänomen gehabt, lange Zeit mit dem, nennen wir es Paranormalen. Also wo ich unbedingt glauben wollte, Teenagerzeit. 14, pickelig pubertierender 14, 15-Jähriger, ich will glauben, dass es sowas wie Magie gibt. Harry Potter war da noch Science Fiction, hat es lange nicht gegeben, aber ich will glauben, dass es so etwas gibt. In Ermangelung von Magie stürze ich mich auf das Paranormale. Ich will glauben, dass es so etwas gibt, aber ich glaube es nicht. Und dann habe ich das erste Mal wissenschaftlich unwiderlegbare Beweise gesehen. Ich habe Experimente analysiert, die Grunddaten analysiert vom Köstertscher der Universität Edinburgh, habe die Videos studiert, habe dann selbst miterlebt, wie Leute hundertprozentig Phänomene reproduzieren. Und da war ich an dem Punkt, okay, jetzt sehe ich es, aber ich will es nicht glauben.
Das klingt nach einer weiteren Podcast-Folge.
Das ist ja, das, aber ja, ich bin da so zwiegespalten. Normalerweise müsste ich jetzt jubeln und ja, lass uns so ein UFO abschießen und unseren Warp-Antrieb bauen und dann tschüss Erde. Aber ja, ich kann.
Wir können sie doch erstmal runterwinken, bevor wir sie abschießen, oder?
Wir können sie auch.
Immer gleich die Flak rausholen.
Wir können sie auch freundlich fragen, ob sie uns den Warp-Antrieb geben, aber nachdem wir so eine primitive Kultur sind, wie war das mit der Prime Directive? Ich glaube, da haben wir keine guten Chancen hier.
Stimmt natürlich. Der aktuelle Zustand der Welt lässt da nicht gerade für hoffen. Das sehe ich auch so. Ja. Aber das, also es geht mir auch so, ich finde das ein spannendes Thema und zugleich fördert es jede jede Faser, die irgendwie für die Skepsis in mir zuständig ist, doch massiv. Zugleich ist es trotzdem, finde ich, eine coole Zeit, in der wir da gerade unterwegs sind, wenn sich da jetzt so viel Dinge tun, die über die Quellen, die man bisher als fragwürdig zumindest angesehen hat, hinausgehen. Ne? Mhm. Also wer weiß, was da noch kommt. Die Bundeswehr wurde übrigens auch gefragt, schon 2021 habe ich vorhin noch rausgefunden, von Frag den Staat. Die haben eine Anfrage gemacht an die Bundeswehr, alle Daten zur Verfügung zu stellen, die sie über UFO-Vorfälle hat. Und die von der Bundeswehr seit 1970 aufgezeichnet wurden, haben sie beim Bundesministerium der Verteidigung angefragt. Und die Antwort war Beamtendeutsch langweilig. Ja. Da steht drin, hierzu kann ich Ihnen im Rahmen einer gebührenfreien Auskunft Folgendes mitteilen. Dem BMVG ist kein Vorgang bekannt, der zu einer Deklarierung eines Objektes als UFO oder ähnliches führte. Das BMVG verfügt lediglich über Anfragen durch Einzelpersonen oder Organisationen, welche sich mit UFO-Sichtungen befassen. Jeglicher Vorgang konnte einem erklärbaren Phänomen, zum Beispiel Luftfahrzeug, Schornstein, Beleuchtung etc. zugeordnet werden. Mit freundlichen Grüßen. Jetzt frage ich mich aber, was hätte man denn im Rahmen einer gebührenpflichtigen Anfrage für Infos bekommen? Die haben das hinter einer Paywall versteckt.
Ja. Aber da UFOs ja wahrscheinlich eher an funktionierenden Militäreinrichtungen interessiert sind, machen die wahrscheinlich einen Bogen um Deutschland.
Aber Moment.
Genau, also auf jeden Fall fragt den Staat, hat das 2021 schon gefragt, packen wir auch in die Shownotes.
Es gibt aber, und das google ich jetzt, ich glaube, dass es...
Ivan Erdloff benutzt also noch Google und nicht Bing und ChatGPT.
Ich habe eigentlich alles parallel laufen, aber ich glaube ChatGPT nicht immer.
Smart.
Ja.
Was ich
ist weiß, auch nicht besser geworden.
Hat es auch in Deutschland einen halbwegs credible Fall gegeben. War das nicht im Bayerischen Wald irgendwann einmal?
Weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht.
Das So, schauen.
Ich weiß nur, dass die ganze UFO-Sichtungsberichterstattung im Westen sehr Westen, sehr westfokussiert ist und es gibt unheimlich viele Sichtungen auch in Afrika und Asien,
so,
die da auch dokumentiert werden.
Das ist ja nochmal spannend.
NL-Klassifikation, Greifswaldobjekte, 24. August 1990, Ort Greifswalder Boden, Deutschland. Objekte, mehrere Lichtkugeln. 5 weiter. Der UFO-Verein, bla bla bla, und die Gesellschaft, die GWUP, also die Skeptiker, sehen in dem Vorfall eine militärische Übung des Warschauer Paktes am 24. August 1990. Das ist eine sehr mutige Annahme.
Ja. Also, wir sollten nochmal mit Skepsis auf Ihren Kalender gucken.
Ja, also dort die... Also wenn du als Skeptikervereinigung im August 1990 immer noch glaubst, dass der Warschauer Pakt unidentifizierbare Flugobjekte über Deutschland steuern kann, dann solltest du mal deine Wahrnehmung ein bisschen checken. Ja.
Ja. Wir hatten wahrscheinlich auch ein bisschen andere Sorgen zu dem Zeitpunkt.
Ja. Spannend. Vielleicht wissen wir ja übermorgen mehr. Ja.
Ich glaube, das.
Also, liebe Zuhörer, wir packen auf jeden Fall den Link zu der Kongressanhörung in die Shownotes, falls ihr das verpasst haben solltet, übermorgen, also für euch dann wahrscheinlich vorgestern, wenn die Episode Freitag erscheint. Wir werden auf jeden Fall die Ohren spitzen und uns das anschauen.
Ich hab eine Frage an dich, Joshua. Und zwar will ich jetzt den Bogen zurück zu deinen Büchern spannen. Eigentlich in dem Fall sogar zu euren Büchern. Das betrifft euch beide. Wenn ich Menschen auf Aliens treffen lasse, dann nehme ich meistens den Umweg über Space Opera im Jahr 3000 irgendwas oder ich schreibe es als eine Parabel wie Kolonie, was halt einfach Scheiß auf wissenschaftliche Fakten. Ich mache eine Parabel auf das britische Empire und die Kolonialgeschichte. Aber in euren Büchern kommt es ja schon hin und wieder zu einem solchen Kontakt oder die Erde wird sogar zu einem Kriegsschauplatz zwischen mitunter sogar verfeindeten Alien-Fraktionen. Wie schafft ihr das, den Bogen zwischen eurem inneren Skeptiker und der Buchhandlung zu schließen?
Puh, also im Grunde frage ich mich ja immer erstmal, was wäre, wenn, und würde Spaß machen, wenn ich das bis zu Ende denke. Da wird der Skeptiker ausgeschaltet. Ich habe ja auch dieses Ancient Aliens Thema mit dem Fossil mal aufgegriffen. Da ist es dann aber meistens weniger ein Konflikt als mehr dieses Spiel mit dem, wie schwierig wird das, eine Zivilisation zu verstehen, die so viel weiterentwickelt ist als wir. Das ist, glaube ich, auch das Spannende an der Geschichte. Und deswegen glaube ich auch nicht so richtig, wie ein Bob Lazar das sagt, ja, die Aliens beobachten uns und es sind nicht unsere Freunde, so nach dem Motto. Also ich denke, wenn jemand kommen wollte und hier Ende machen wollte, dann hätte er das auch schon damals zur Zeit des Römischen Reiches machen können, als die Orbs das erste Mal gesichtet wurden. Deswegen glaube ich da nicht so ganz dran. Was ich halt spannend finde, ist, okay, es wird gesehen, da ist irgendwas, also ich glaube, alle sind sich einig, da ist irgendwas, was wir nicht erklären können. Das ist, glaube ich, mittlerweile Common Sense. Die Frage ist nur, was? Und in meinen Büchern habe ich mich wenig damit beschäftigt, also eigentlich gar nicht damit beschäftigt, was wäre, wenn diese Orbs und so echt sind, also wenn wirklich die ganze Zeit was rumfliegt, weil im Prinzip, was ihr auch schon gesagt habt, je näher wir eventuell der Beantwortung dieser Frage kommen, desto skeptischer werde ich. Wahrscheinlich, weil die Sache einfach zu groß ist. Also wenn das wirklich wahr sein sollte, dann ist das einfach so ein Mindblow. Also das ist so krass, dass ich mir gar nicht ausmalen kann, was ich dann denken würde, wenn das jetzt als wahr herauskommt. Deswegen wächst halt dieser Skeptiker auch immer mehr, glaube ich.
Das ist aber, glaube ich, eine grundsolide geschäftliche Überlegung in diesem Fall, weil, sagen wir uns ehrlich, wenn wir übermorgen erfahren, dass wir quasi ein aussätziger Paria in einer 300 intergalaktisch raumfahrenden Zivilisation umfassenden Superentität sind und quasi nur 500 Jahre Beitrittsverhandlungen laufen, ob wir überhaupt mit aufgenommen werden. Was zur Hölle schreibe ich dann in meinem nächsten Buch?
Das Problem haben wir ja eigentlich schon mit KIs. Also jetzt, wo KIs so mächtig werden, wie können wir überhaupt noch irgendwie Raumfahrtgeschichten schreiben, die nicht nur von KIs durchgeführt werden? Was ist da überhaupt noch glaubhaft?
Ich habe das Problem ganz aktuell mit dem Psi-Corps, was ich vor 1,5 Jahren gestartet habe, als Heftromanreihe, wo so psionisch begabte Menschen kämpfen gegen die KI. Und ich bin von der KI, von der realen KI, überholt worden im Schweinsgalopp. Also die ist an allem, was ich mir vor 1,5 Jahren vorstellen habe können fürs Jahr 2040, ist die einfach vorbeigerast.
Ja, ist krass. Ja, ist krass.
Ja, unsere KI-Folge ist auch nicht so gut gealtert.
Ja. Muss man an der Stelle sagen. Wenn wir uns ehrlich sagen, ist nicht einmal unsere Podiumsdiskussion in Leipzig so gut gealtert.
Stimmt. Ja. Ja. Aber immerhin haben wir darauf hingewiesen, dass genau das passieren wird.
Also wir haben recht gehabt.
Genau. So ein guter Ausgang der Nummer.
So kann man das natürlich auch sehen, ja. Ja, das, aber KI finde ich ist gerade auch im UFO-Kontext nochmal total spannend, wenn man sich anguckt, was mittlerweile KI auch im Rahmen von Bildgenerierung machen kann. Wie schnell werden wir an den Punkt kommen, dass weitere UFO-Sichtungen angezweifelt werden? Oder auch sich dann später rausstellt, dieses und jenes Veröffentlichte ist KI generiert. Ne? Aber das geht natürlich über das UFO-Thema weit hinaus. Das werden wir uns bald bei allen
Nachrichten fragen können. Das ist ein Riesenthema.
Da brauchst du aber kein KI. Wer heute MetaHuman und Unreal 5 bedienen kann, kann Videomaterial erschaffen, das ein Laie bis mittelmäßig ausgebildete Experte nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Das ist, also den Punkt haben wir überschritten. KI macht es schneller. KI macht es leichter, allgemeiner zugänglich. Aber die Technologie, das ist wie mit Deepfakes, die Technologie ist schon da. Also wo wir dann hingehen, ist, wir schauen uns die Quelle an, wie seriös die ist. Ob das der Hillercheck 99 auf Reddit hochgeladen hat oder ob es im Rahmen einer Kongressanhörung präsentiert wird, das ist dann der Unterschied.
Das stimmt, ja. Das wird aber ein generelles Problem, aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema, dass es jetzt immer schwieriger wird, eine menschliche Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Also weil so viel Desinformationen da sein werden, dass es, glaube ich, immer schwieriger wird, als Person und Mensch zu erkennen, was ist meine Lebenswirklichkeit? Wie sieht die wirklich aus? Das ist auch meine größte Sorge bei der ganzen KI-Nummer. Und das wird natürlich mit UFOs genauso sein. Aber das ist, wie Ivan schon sagt, also ich glaube, auch vor 10 Jahren gab es ja schon die Möglichkeit, sowas zu fälschen und wurde ja auch gefälscht. Da gab es einige Sachen, die dann aber auch schnell, wo man wusste, okay, das ist halt gefälscht, deswegen sind wahrscheinlich auch die ganzen Navy-Aufnahmen so glaubwürdig, weil das da eine andere Geschichte ist. Da wird halt nichts gefälscht und wenn die das rausgeben, weiß man, okay, ist so.
Also, es stehen der Science-Fiction- Literatur und Fanszene unter Umständen schwere Zeiten bevor und wir müssen feststellen, wir können das nicht alles abdecken in dieser einen Podcast-Episode. Ich glaube aber, fürs Thema UFOs haben wir es erstmal soweit, oder?
Ja.
Wir haben sträflich eigentlich so als Science-Fiction-Fans so UFO-Literatur, Ideen fliegen da in Untertassen in verschiedenen Science-Fiction und so außen vor gelassen. Aber da haben wir uns halt mal mehr mit aktueller Tagespolitik quasi beschäftigt. Kommt in diesem Podcast ja nicht so oft vor. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt uns sehr, sehr gerne eine Rückmeldung, wie euch das so gefallen hat. Kommt bei uns im Discord vorbei oder schreibt uns per Facebook an oder Twitter oder was auch immer. Aber am liebsten im Discord vorbeikommen und dann quatschen wir mal drüber, wie das so war.
Und ganz wichtig, fleißig kommentieren, wenn ihr die Podcast-Folge mit Ivan zum Thema Paranormales haben wollt.
Um Gottes
Willen. Oh ja. Drauf freuen. Ja, genau. Also wir wollen genug Stimmen dafür zusammenkriegen, dass wir hier eine paranormal, esoterisch, übernatürlich, magische Episode mit Ivan Erdloff machen. Und vielleicht bekommen wir ja auch alle noch so ein schamanistisches, bierschamanistisches Ritual. Dann hier. Ja. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Ivan hat da schon was vorbereitet. Okay. Haben wir es soweit für heute?
Ich denke und ich hoffe immer noch, dass in einigen Jahren ihr die Schlagzeile liest. Betrunkener Australier verprügelt Außerirdische, stiehlt sein Raumschiff und stürzt auf Alpha Centauri ab.
Mit österreichischem Migrationshintergrund.
Genau. Ihr habt es hier zuerst gehört.
Ja, genau. Okay, Ivan, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit uns eine Folge aufzunehmen. Das war klasse. Schönen Dank fürs Dabeisein, auch allen Zuhörern und Zuhörern. Und ich sag tschüss in die Runde.
Tschüss.
Ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.
Der Sound passt zur UFO-Folge.
Jo. Voll.